Eine Idee war auf jeden Fall, also so eine Trias zu machen aus einem täglichen Nachrichtenpodcast, einem täglichen, also was läuft heute, einer täglichen Streaming- oder TV-Empfehlung und einer täglichen Musikempfehlung. Und wir dachten, okay, vielleicht ist so ein knappes Musikformat gar keine so schlechte Idee, weil man das eben ja ganz gut irgendwie auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg nach Hause snacken kann, wie wir immer so schön gesagt haben. Snackable Content. Genau, und vielleicht bringt das eben Leute dazu, eher wieder einen Musikpodcast zu hören.
Ja, diese Stimme hier, die sollte euch bekannt vorkommen. Zumindest, wenn ihr den Popfilter schon länger hört. Das ist Jessie Hughes. Sie hat diesen Podcast hier mal moderiert und sie hat ihn sich auch mit ausgedacht. Vor 2 Jahren war das. Da ging die Planung für einen neuen Musikpodcast von Detektor FM los. Snackable sollte er sein, also kurz. Er sollte täglich erscheinen und jeden Tag die Geschichte eines Songs erzählen. Oder ein Jubiläum oder den Geburtstag feiern oder ein Popphänomen beleuchten. Hauptsache mit viel Musik und spannenden Infos, mit denen ihr ordentlich angeben könnt. Am 3. April 2023 ging es dann damit los. Und seitdem haben wir sage und schreibe 637 Folgen veröffentlicht. Leider ist diese Folge hier, also die 637., jetzt aber die letzte Popfilter-Folge. Wir mussten uns schweren Herzens dazu entscheiden, das Projekt zu beenden. Und das ist uns wirklich nicht leicht gefallen. Aber leider, und das ist die Wahrheit, haben nicht genug Leute den Popfilter gehört und das macht die Vermarktung davon natürlich nicht gerade einfach. Und deswegen lohnt es sich für uns aktuell nicht mehr, den Popfilter fortzuführen. Wie gesagt, das ist super, super schade. Vor allem auch für die vielen Menschen, die euch hier jeden Tag mit einem Musiktipp versorgt haben. Das waren neben uns Moderatorinnen, also Jessie Hughes, Gregor Schenk und mir, natürlich noch ganz viele andere musikbegeisterte Leute. Die tun nichts lieber, als über Musik zu sprechen. Und deswegen ist diese letzte Popfilter-Folge jetzt auch eine ganz besondere. Ich habe mich vor ein paar Wochen mit einem großen Teil des Popfilter-AutorInnen-Teams zusammengeschaltet und wir haben über unsere Popfilter-Highlights gesprochen. Und ich glaube, ich spreche nicht nur für mich, wenn ich sage, dass das richtig, richtig schön war und vor allem richtig nerdy, so wie sich das gehört, wenn MusikjournalistInnen aufeinandertreffen. Wir nehmen euch also in dieser Folge mit durch die letzten 1,5 Jahre Popfilter. Wir reden über das, was am meisten bei uns hängen geblieben ist und natürlich hören wir auch ganz viel Musik. Und so ein paar kleine Backstage-Einblicke gibt's natürlich auch. Also schon mal danke an Anke Behlert, Anton Burmester, Jessica Hughes und Yannick Köhler fürs Dabeisein. Und jetzt werfe ich euch einfach mal rein in diesen Popfilter-Musik-Nerd-Talk.
Also mein musikalisches Highlight jetzt aus den 1,5 Jahren, das auch im Popfilter stattgefunden hat. Also ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber man hört ja doch recht viel Musik, wenn man sich so quasi beruflich mit Musik beschäftigt und Musik hört. Und mir gefällt da auch immer einiges. Aber es kommt nicht so oft vor, dass ich eine Künstlerin, Künstler, eine Band entdecke, die mich so richtig aus den Socken haut. Also wo ich dann denke, wow. Und so ist es mir aber gegangen im letzten Jahr, als ich das erste Mal die Musik von A.S. Fanning gehört habe. Das ist ein irischer Songwriter, der seit ungefähr 10, 11 Jahren wohnte in Berlin. Und im Mai kam das immer noch aktuelle Album raus, also Mai letztes Jahr, Mushroom Cloud heißt es. Und als ich das gehört habe, hatte ich wirklich das Gefühl, er greift durch die Kopfhörer durch und wühlt so in meinem Innersten rum. This house is haunted. We'll never be just as it is. This house is haunted. Die Musik auf der Platte ist so Gothic, Folk, ist total apokalyptisch und es gibt da drin ganz viele Bilder, die sich um das Ende der Zivilisation, um Krankheit und existenzielle Ängste drehen. Also alles in allem recht niederschmetternde Themen und Texte. Aber es hat für mich diesen Effekt, den düstere Musik halt manchmal hat, dass sie einen eben nicht traurig macht oder runterzieht, sondern das funktioniert irgendwie für mich als Hörerin wahrscheinlich so ähnlich wie für den Künstler selber, nämlich dass es so eine Art Ventil ist, dass man seine ganzen abgründigen Gedanken und negativen Gefühle dort irgendwie parken kann in den Song. Es ist auch sehr episch arrangiert mit Orgel und kratzender Gitarre und es gibt Streicher und alles wird dann noch so mit so einem dicken Schlagzeug geerdet. Und ja, es ist wirklich die musikgewordene Weltuntergangsstimmung. Es gibt eine Zeile, die ich besonders treffend fand in dem Song I Feel Bad. Und die Zeile geht so, The arc of human history bends towards misery. Und als ich das gehört habe, dachte ich, ja, diese Gedanken habe ich auch manchmal. Und hier ist jemand, der sie offensichtlich auch hat. Und dann schreibt er auch noch so großartige Songs darüber. Da habe ich mich sehr abgeholt und sehr gesehen gefühlt. Und ja, ich finde die Platte immer noch sehr gut.
Mhm. Ich passte ja wirklich auch zum generellen Weltmut, der gerade existiert. Ayers Fanning, also okay. Hast du noch ein anderes Highlight?
Ein anderes Highlight kommt aus einer ganz anderen Ecke, also wobei auch Songwriterin in dem Fall, die Geschichte von Connie Converse, die hat mich total berührt. People say a roving woman is likely not to be better than she ought to be. So when I stray away from where I've got to be, someone always takes me home. Das war auch eine Songwriterin aus den USA, die ist 27, glaube ich, geboren. Nee, 24. 24 geboren und ist dann so Ende der 40er nach New York gezogen und hat dort quasi das Songwriter-Genre erfunden. Also sie hat sich zu Hause hingesetzt mit Gitarre und hat Texte geschrieben über ihre Gefühle, über ihr Innenleben. Sie hatte eine sehr strenges religiöses Elternhaus und hat dann eben auch so Sachen geschrieben über Frauen, die herumziehen, Alkohol trinken und mehrere Liebhaber haben, was sie wohl vielleicht auch selbst hatte, das weiß man nicht so genau, aber das fand ihre Familie natürlich nicht so toll und auch generell konnte auch so das ganze Musikgeschäft wenig damit anfangen damals. Also da war die Zeit einfach noch nicht reif dafür leider, denn 10 Jahre später kam halt Bob Dylan um die Ecke, hat genau das Gleiche gemacht und alle fanden es toll, finden es immer noch toll, zu Recht. Aber Connie Converse hat halt leider nie die Anerkennung bekommen, die sie eigentlich dafür verdient hätte. Sie hatte 54 dann mal einen Fernsehauftritt, was aber eben die Karriere auch nicht so angeschoben hat, wie sie sich das vielleicht vorgestellt hatte. Und Anfang der 60er hat sie dann sozusagen ihre Gitarre an den Nagel gehängt, ist aus New York weggezogen und hat das Musikmachen aufgegeben, hat mal ihre Songs aufgenommen, einmal. Die sind dann auch nicht rausgekommen. Also das kam erst viel später, dass ihre Songs wiederentdeckt wurden. Sie ist kurz nach ihrem 50. Geburtstag, ist sie dann tatsächlich einfach mit ihrem Auto losgefahren und man weiß nicht, was mit ihr passiert ist seitdem. Also sie ist verschollen, verschwunden. Und bis heute ist unklar, ja, was aus ihr geworden ist. Sie könnte theoretisch auch noch leben, ist nicht so sehr wahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Auf jeden Fall kam 2009 ein Album, also quasi das Album raus, wo ihre Songs drauf sind. Das heißt How Sad, How Lonely. Und andere jüngere Musikerinnen wie Angel Olsen zum Beispiel haben sie dann auch wiederentdeckt und haben so bei einem Tribute-Album mitgemacht. Und letztes Jahr ist eine Biografie erschienen, wo so ein amerikanischer Autor, der auch Musiker ist, der hat dann versucht, diese losen Fäden mal zusammenzubringen und hat da sehr viel recherchiert. Und das hat mich echt berührt. Und die Songs von ihr sind auch so witzig und so hintergründig. Also das mochte ich sehr. Kann man sich auf jeden Fall immer mal anhören. Ich glaube, das Album gibt es auch immer noch auf Bandcamp und bei Streaming-Plattformen natürlich.
Ja, die Art von Entdeckungen hatten wir öfter mal, ne? Oder ab und zu zumindest. Ich denke auch an Margot Gorion, die auch nur ein Album veröffentlicht hat, aus verschiedensten Gründen. Also wir sind auf viele Musiker, vor allem Musikerinnen gestoßen, ja, die mehr Aufmerksamkeit verdient hätten, auch schon zu ihren Lebzeiten, aber jetzt auch natürlich gerne im Nachhinein. Und ich fand es ganz schön, dass wir da vielleicht einen kleinen Beitrag zu leisten konnten.
Ich weiß gerade nicht, ob du es eben schon erzählt hast, Anke, aber wie bist du nochmal auf das Thema gestoßen?
Auf Connie, genau. Ich glaube, es gab einen Artikel im New Yorker oder so, den ich irgendwo gesehen habe. Ach genau, das war im Zuge der Veröffentlichung dieser Biografie, die ist halt letztes Jahr rausgekommen und da gab es dann wieder so ein bisschen mehr Öffentlichkeit. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist doch genau meine Teetasse sozusagen. Solche Geschichten interessieren mich.
Ja, ich finde auch, das sind so echte Perlen, ne? Wenn man irgendwie auf sowas aufmerksam wird. Wir hatten ja auch mal die These Girls Motto-Woche, die sich an diesen Sammelbänden orientiert hat, wo es zum Beispiel auch um Sibylle Bayer ging, auch so eine Musikerin, die in den 70er Jahren irgendwie auf eigene Faust im Keller Musik aufgenommen hat, die super schön ist und die sie aber nie veröffentlicht hat und die ihr Sohn dann irgendwie, keine Ahnung, 40 Jahre später oder so rausgebracht hat. Auch so eine total tolle Geschichte, zu der wir eine Popfilter-Folge haben. Sibylle Bayer war das. You do me so good, you made me forget about.
Hattest du noch ein Highlight, Jessie?
Ja, also mir fällt es natürlich auch ziemlich schwer, aber am meisten in Erinnerung geblieben sind mir natürlich die Takeover-Wochen, die ich gestaltet habe oder wo ich Interviews mit Musikerinnen geführt habe. Da fand ich eine der ersten Takeover-Wochen mit Dry Cleaning, dieser britischen Post-Rock-Band. Beanbags, Bingo, PlayStation. Ziemlich cool. Ich habe mich nämlich ultra gefreut, dass die Lust hatten, vorbeizukommen und ja, sich vorher Gedanken zu machen über 6 Songs, die sie mitbringen. Das ist ja auch überhaupt nicht selbstverständlich, dass sich Künstlerinnen irgendwie Zeit nehmen, um über die Musik von anderen Menschen zu sprechen. So. Und die Idee war, dass die so ein bisschen ihre musikalische Inspiration mitbringen. Für alle, die Dry Cleaning nicht so gut kennen, das ist halt eine Band, die, was die Lyrics angeht, sehr ja, dadaistisch daherkommt. Also die irgendwie ganz witzige, interessante Lyrics haben. Und irgendwie dachte ich mir schon, dass da wahrscheinlich irgendwie so ein Fable für so skurrile Songs auch da ist. Und das war auch tatsächlich so. Also die haben echt eine ganz witzige Auswahl mitgebracht an Songs und interessante Sachen dazu erzählt. Und da ist mir besonders hängen geblieben ein Song der Takeover-Woche. Das war ein Song namens Yellow Things oder I Like Yellow Things von Bobby Blake oder so. Eine super skurrile Geschichte. Irgendwie gab es in den 70er Jahren in den USA mal in einem Magazin einen Aufruf, Songtexte einzureichen. Also so, schickt uns eure Songtexte und wir machen daraus irgendwie einen Hit. Und da haben sich ganz viele Leute beteiligt. Die Songs wurden dann irgendwie mit Session-Musikerinnen eingespielt, aufgenommen. Und dann kam aber die Rechnung zu den Leuten, die den Song, also die Lyrics eingesendet hatten. Und da sind halt aber total absurde Songs entstanden. Und die gibt's alle auf einer Compilation. Und die hatte Florence von Dry Cleaning mitgebracht. Ist es Florence?
Florence Shaw, glaube ich.
Ach, stimmt, genau, ja.
Ja, stimmt, ja.
Genau, also Florence Shaw hatte einen Song dieser Compilation dabei und irgendwie erzählt, dass sie auf dieses Album über einen Ex-Freund gestoßen ist und das irgendwie das einzige gute Takeaway von ihrer letzten Beziehung war oder so. Also das war irgendwie total schön. Ich fand es eh total toll, die mal live zu treffen. Die waren bei uns auch im Studio. Und eine andere Takeover-Woche, die mich persönlich sehr bereichert hat, war eine Takeover-Woche mit Francesco Wilking und Eric Pfeil, die über italienische Musik gesprochen haben. Und da ich großer Fan von egal welche italienische Musik bin, fand ich es ziemlich cool, Empfehlungen von denen zu bekommen und höre tatsächlich bis heute sehr gerne die Musik von Marco Castello, eine Empfehlung von Francesco Wilking. Zeitgenössischer italienischer Indie-Musiker. Entra qualcuno, nascondetevi bene, tirate sul lenzuolo, fingete di dormire. Che bello che mi sei venuta a trovare, come romantico il pronto soccorso, non ti preoccupare, non ho niente di grave. Noch zu der Dry Cleaning Takeover Woche. Man darf auch nicht deinen heroischen Akt da vergessen, Jessie, das ohne dich, weil nachdem die im Studio waren, sind wir ja alle messeartig in die UT Connewitz zu deren Konzert.
das ohne dich und dein Gelomethol, glaube ich, so gar nicht hätte stattfinden können, wenn ich mich recht erinnere.
Ich finde es schön, dass du es so rum erzählst, weil man könnte auch sagen, Florence Shaw hatte dann beim Konzert ein bisschen Probleme mit ihrer Stimme, weil sie sich im Studio hier im Interview so verausgabt hat. Aber es ist schön, dass du mich jetzt hier als Heldin darstellst.
Danach haben sie ein paar Konzertdaten abgesagt, glaube ich. Aber
ja, also Leipzig Wahnsinn. Es war sicher nicht nur unsere Schuld. Wahrscheinlich waren da eh schon ein paar Viren unterwegs. Aber genau, die haben sich hier so verausgabt im Studio. Die hatten halt auch wirklich richtig Bock. Und ich habe immer noch eine Playlist, ich sage jetzt nicht bei einem Streaming-Anbieter, die für mich zusammengestellt hatten mit Songs für die Takeover-Woche, die sie mir vorher geschickt haben. Das fand ich auf jeden Fall auch sehr sympathisch von der Band, dass sie sich da so reingehängt haben.
Ja, auf alle Fälle. Und vielleicht daran anknüpfend, kann ich auch noch mal ein paar Worte zu Takeover-Wochen sagen, weil dadurch, dass ich ja dann übernommen habe von dir, Jessie, war das dann auch meine Aufgabe, die Takeover-Wochen zu gestalten. Und ich habe da echt ganz tolle Gespräche führen dürfen. Ich könnte eigentlich alle aufzählen, weil jedes Interview, was ich geführt habe, ging so circa eine Stunde und war irgendwie mit Artists, die sehr, sehr, sehr sympathisch waren und wo ich auch ja mal mehr oder weniger überrascht war, was sich rausgesucht haben. Ich habe wirklich eine ganze Liste geschrieben, aber am meisten oder am besondersten für mich war natürlich mein Treffen mit Kate Nash beim Reeperbahn-Festival dieses Jahr. Das war irgendwie nice, weil sie ja einfach ja so ein Name ist, der einfach sehr bekannt ist und die ich sehr gerne mag und sehr gerne höre. Und sie dann auch wirklich in echt treffen zu dürfen, für über eine Stunde haben wir geredet, war was ganz Besonderes. Vor allem zu einem Thema, was gar nicht so mein Thema war. Es ging um Musical-Songs. Und sie hatte tatsächlich sich auch vorher viele Gedanken gemacht und ja, irgendwie 10 Songs, eine Playlist mit 10 Songs erstellt, die wir dann auch live noch mit gehört haben beim Interview. Nicht komplett, aber angespielt. Und sie hat da sehr leidenschaftlich drüber gesprochen, hat an 2 Stellen sogar leicht angefangen zu weinen. Es war wirklich ein wahnsinnig schönes, ehrliches, emotionales Gespräch mit Kate Nash. Und ja, da bin ich irgendwie sehr stolz drauf und sehr happy drüber, dass das stattgefunden hat. We go back to your place and it's pissing down with rain. Get me closer, I can change. I ask if you've seen this film. Space Odyssey 2001. Und ansonsten kann ich mich noch an Uche Yara erinnern, mit der ich mich zusammengeschaltet habe für eine Stunde im Sommer irgendwann. Da ging es um Genre-Banding-Songs. Generell Uche Yara, eine wahnsinnig talentierte, spannende, junge Künstlerin.
Die aus Österreich,
auch,
ne?
Aus Österreich, korrekt. Die auch so leidenschaftlich gesprochen hat über die Lieder, die sie vorgestellt hat. Da konnte man echt so ein Schlagwort geben und die hat total schön beschreibend und aber auch sehr mit Herzen ja über diese einzelnen Lyrics und Lyric-Schnipsel und Melodien gesprochen und irgendwelche Referenzen genannt. Das hat sehr viel Spaß gemacht, das zu bearbeiten, weil man immer wieder ja auch Songs anderer Künstler einspielen konnte und ja, das war irgendwie total schön. Und jetzt auch zuletzt Kevin Kuhn von der Band Die Nerven, der Schlagzeuger dort, der hat über seine Lieblings-Live-Alben gesprochen. Da war mir schon klar, was da so ungefähr für Songs kommen werden. Es ist sehr Hardrock- und Metal-lastig geworden, da habe ich erst ein bisschen Sorge gehabt. Aber ich kann sehr empfehlen, das mal anzuhören, weil auch er sehr leidenschaftlich und sehr persönlich über diese Bands und Auftritte spricht. Und zum Beispiel habe ich da gelernt, dass er großer, großer Fan von der Band Gossip ist, auch schon seit er irgendwie 14 ist und denen auch lange nachgereist ist von Konzert zu Konzert und auch mehrere Autogramme erstanden hat und sich geben lassen hat. Der hat da sehr süß drüber gesprochen, über diese ganzen ja, Rock-Menschen. Und Ozzy Osbourne und so, hätte ich nicht gedacht, dass ich mich mal damit intensiver beschäftige. Aber ich kann sehr empfehlen, da mal reinzuhören, auch wenn es ein bisschen lauter ist, als wir das hier gewöhnt sind. Ja, das waren meine Highlights. Anton, Janik, habt ihr auch was dabei?
What's in your bag?
Ich könnte dein Stichwort, Marie, aufgreifen, dass sich mit Dingen mal tiefer zu beschäftigen. Weil ich habe keine, ich kann nicht so sagen, das ist die eine Folge. Aber was mir einfach immer wieder Spaß gemacht hat, war A, entweder Dinge zu entdecken, von denen man gar nicht wusste, dass es sie gibt. Also ich weiß noch, dass ich zum Beispiel in der Recherche zur Folge nach dem Tod von Rita Lee einfach noch wirklich mit langem Nachhall auch in meinem Privatleben so Deep Dive in so Psych-Rock in Brasilien in den 60ern. So, das ist irgendwie, wäre ich sonst nicht drauf gekommen, mich zu fragen, was ist da eigentlich so los gewesen? Aber es war total spannend und irgendwie auch zu sehen, was aus den einzelnen MusikerInnen dieser Szene dann bis heute teilweise geworden ist und so. Das hat irgendwie ganz viel Spaß gemacht und darüber irgendwie viel zu entdecken und auch so Namen, die schon immer mal irgendwie rumschwören, die aber meine eigene Sphäre nie so richtig betreten haben. Also ich weiß noch, wir haben eine Folge gemacht zu Notorious B.I.G. My man Imp left a tech and a 9 at my crib. Turned himself in, he had to do a bid. A 1-3, he be home the end of 93. I'm ready to get this paper, G. You with me? Motherfucking right. My pockets looking kinda tight. And I'm stressed. Yo, Biggie, let me get the vest. No need for that. Just grab the fucking gat. The first pocket that's fat. The tech is to his back. Und ich bin wirklich kein Hip-Hop-Head. Ich mag's, aber ich höre es privat nicht so viel. Und das ganze West Coast, East Coast, was ist da eigentlich los? Und da mal so reinzugehen, diese ganzen Dinge zu erfahren und kennenzulernen und das dann irgendwie auch noch transportieren zu dürfen, das fand ich irgendwie immer ganz schön, hat mir ganz viel Spaß gemacht. Oder so selbiges mit Manfred Krug, was sich dann auch ganz toll ergeben hat, weil es war, ich weiß gar nicht mehr genau, welcher Song das war, aber da ging es um dieses Tribute-Album, das schöne Leben des Herrn K., das wunderbare Leben des Herrn K., bin mir gerade nicht ganz sicher, wo ich dann in Hamburg auf dem Release-Konzert war, wo ich sonst ohne den Popfilter nie gelandet wäre und dann auch noch das große Glück hatte, die erste Platte kaufen zu dürfen. Oft hat man von diesem Mann gehört, der zu seiner Frau gesagt hat, Schatz, ich geh mal eben Zigaretten ziehen und der dann wegblieb für immer. Ich hab es wahr gemacht, ich bin dieser Mann und jetzt fragen alle Leute. So, und deswegen war das, glaube ich, ist gar nicht so sehr eine Folge oder eine bestimmte Band oder so, als immer wieder dieses Neuentdecken oder mit so bekanntem, unbekanntem mal tiefer in Berührung zu kommen, was einfach immer ganz viel Spaß gemacht hat. Und was auch ganz viel Spaß gemacht hat, das kann ich nicht leugnen, sind die Sachen, die man eh schon gerne mag, dann da so drüber sprechen zu dürfen. Es macht einfach Spaß. Es ist so, ja, weiß nicht, ich erinnere mich noch gut an die Folge zu Brutalismus 3000, die ich jetzt wirklich nicht an sich nicht in dem Sinne gerne höre, aber sich so mit so Pop-Phänomenen dann mal so zu beschäftigen und das nämlich aufzuschreiben, was einem selber schon vielleicht ein bisschen im Kopf rumschwebt und einen beschäftigt, ist irgendwie einfach ein schöner Prozess. Und wenn dann auch noch Leute vielleicht im besten Fall Spaß haben beim Hören, dann ist es ein rundes Ding.
Also ich fand dann die Folgen immer sehr interessant, also wenn es nicht nur um so einen Song geht, sondern auch so ein größeres Thema damit so einherging, was man sich anschaut. Und das war so eine der ersten Folgen von Popfilter, die ich gemacht habe. Und ich glaube, das Thema hast du vorgeschlagen, Jesse. Da ging es um Beyoncé, Alien Superstar war das. I got pearls beneath my legs, my lips, my hands, my hips, I got diamonds beneath my thighs, where his ego will find bliss. Can't find an ocean deep that can compete with a cinnamon kiss. Fire beneath your feet, music when you speak, you're so unique. Bei dem Song irgendwie 32 SongwriterInnen eingetragen sind als Mitwirkende. Und ich glaube, du warst es, Jesse, oder? Die dann die Idee hat, ja, man könnte mal nachschauen, warum sind da 32 Leute aufgelistet? Wie können 32 Leute irgendwie an einem Song mitschreiben? Auch wenn ich jetzt gar nicht so Beyoncé-Fan bin, fand ich das dann total spannend, sich so eine Frage zu stellen, die irgendwie auch ein bisschen größer ist als jetzt nur dieser Song. Das ist ja irgendwie ein größeres Phänomen. Und sich damit dann so zu beschäftigen und dann auch so eine Antwort zu finden, das waren, glaube ich, so meine Lieblingsfolgen dann immer, wenn irgendwie so eine größere Frage noch dahinter oder ein größeres Thema dahinter stand. Ja, ich habe die Folge zu Brutalismus 3000 tatsächlich auch als eine von meinen Highlight-Folgen auf alle Fälle.
Danke.
Ja, weil ich vor allem irgendwie sehr gut fand, wie so das ganze Phänomen und was so drumherum ist, dass es sehr gut eingeordnet wurde in so einen Kontext. Also ich fand die Popfilter-Folgen eigentlich immer stark, wenn es nicht nur so, hier, das ist jetzt Künstler in XY und die macht die und die und die Musik, hört mal rein, sondern wenn das Ganze so ein bisschen eingeordnet wurde, also da bei Brutalismus 3000 dann so ein bisschen erklärt, wie dieser Rave-Revival jetzt zustande kommt, was das mit der Pandemie zu tun hat, dass das so irgendwie dieser Post-Corona-Hedonismus ist. Ja, das fand ich einfach, da hat man irgendwie noch so was gelernt über so die Zeit und den Kontext, in dem das stattfindet, so Popmusik. Das fand ich eigentlich immer gut. Weil mir war vorher auch gar nicht klar, warum die so krass erfolgreich sind, weil die so einen abstrusen, düsteren Sound auch haben und so hart sind und dann hören die aber Millionen, kriegen die Millionen von Klicks. Ja, das war auf alle Fälle auch so eine meiner Highlight-Folgen.
Das freut mich sehr zu hören. Und ich verstehe das, wenn man gerade vor allem nicht jedes Wochenende 48 Stunden im Club verbringt, ist es sehr schwer, sich zu erklären, warum die so funktionieren, allein auf einer musikalischen Ebene.
Ja, ich weiß noch, dass, also wir haben die ja zusammen gemacht, also du hast die die Folge getextet, Anton, und ich war dann die Redakteurin und ich weiß noch, dass ich mir ein bisschen alt vorkam, weil ich weiß auch noch, dass ich irgendwie so ein bisschen so über diese Jugend gesprochen habe in der Folge und ich habe von einem Freund, der hat sich dann gemeldet und meinte, weil er nämlich auch irgendwie mal einen Beitrag zu Brutalismus 3000 gemacht hat und der fand es dann sehr witzig, dass ich dann doch irgendwie anscheinend mit so einem gewissen Abstand irgendwie über dieses Phänomen gesprochen habe, aber es stimmt halt. Und das fand ich beim Popfilter halt auch immer cool, dass wir ja auch alle irgendwie musikalisch aus ein bisschen unterschiedlichen Ecken kommen, jeder kriegt was anderes mit. Und das hat man halt auch gemerkt, dass jeder auch immer wieder was anderes einbringen konnte. Ne? Also, dass du da jetzt irgendwie von dieser Szene irgendwie mitbekommen hast oder von diesem Hype und dir das irgendwie näher liegt, vielleicht auch altersmäßig als mir, davon hat der Popfilter ja auch total profitiert. Oder keine Ahnung, wir hatten ja auch hier und da mal Folgen, wo es um irgendwelche TikTok-Trends ging. Warum ist dieser Song jetzt ausgerechnet in den Charts? Warum geht dieser Song jetzt gerade viral? Wie absurd ist das hier gerade? Fand ich auch immer total spannend, weil es halt auf jeden Fall interessant ist, diese TikTok-Welt auch so ein bisschen zu entschlüsseln aus so einer Musik- bzw. Pop-journalistischen Perspektive. Da war ja auch immer recht viel zu holen.
Absolut. Das waren auch immer so meine, oder die Folgen, mit denen ich mich besonders gern beschäftigt habe, weil man da auch ein bisschen auf TikTok rumhängen konnte und wirklich die, ja, teilweise komischsten Videos gesehen hat, komischen Tänze und so, aber immer irgendwie spannend und interessant auf alle Fälle. Ich finde es so krass, ne? Wir haben in vielen, vielen Monaten über 600 Folgen gemacht, die genaue Zahl kann ich noch nachreichen. Und uns ist es echt nicht schwer gefallen, jeden Tag ein Thema zu finden. Also klar hat man manchmal überlegt, welches macht man jetzt, aber es war doch schon meistens sehr zeitig klar, okay, das machen wir und da ist wieder ein Song rausgekommen und da haben wir noch einen von letzter Woche und morgen kommt der und der raus. Ich finde es crazy, dass es uns gelungen ist, da wirklich ja auch so viele tolle Themen und so viele spannende Themen zu beleuchten, zu besprechen und selbst beizubringen. Ich habe so viel Musik gehört.
Aber es kommt ja so viel Musik raus, also daran mangelt es ja nicht, aber es gibt natürlich immer, ist ja immer die Frage, kann man das irgendwie, eine halbwegs interessante Geschichte dazu erzählen? Das war ja auch von Anfang an der Anspruch des Popfilter, dass man versucht, da so einen interessanten Dreh zu finden. Und das finde ich in der Tat, also überraschend vielleicht nicht, aber ich finde es super, dass uns das gelungen ist. Darüber freue ich mich sehr und ich bin auch ein bisschen stolz.
Yes, stolz sind wir auf alle Fälle. Das können wir auch sein. Denn vor dem Popfilter gab es noch keinen täglichen Musikpodcast. Und wir haben das echt lange richtig gut durchgezogen und haben keinen einzigen Tag verpasst. Darauf kann man auf alle Fälle stolz sein. Und dafür danke ich allen, die den Popfilter so großartig gemacht haben. Danke. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, aber bei der Aufnahme konnten nicht alle dabei sein, die an diesem Podcast mitgearbeitet haben. Gregor Schenk, der ist zum Beispiel ganz frisch Papa geworden und hat jetzt natürlich erstmal andere Prioritäten. Und ich will mich auch noch bei unseren Autorinnen Sophie Warmbrunn, Fiona Lehmann und Imke Zimmermann bedanken. Und bei Laura Klar, mit der war ich am letzten Sommertag dieses Jahres relativ spontan dank Popfilter bei einem Juli-Konzert. Das war super und über deren Song Perfekte Welle haben wir natürlich auch eine Folge gemacht.
Noch ein Highlight von mir ist die Folge, die ich über Juli gemacht habe. Das war auf jeden Fall eine krasse Reise in die Vergangenheit, obwohl es ja einen sehr aktuellen Punkt hatte. Denn Juli haben dieses Jahr wieder ein neues Album rausgebracht und die sind auch auf die große 20 Jahre Juli-Tour gegangen. Und ich habe mich dann mal näher mit ihrem ersten und ich glaube so einer ihrer ersten Songs auf jeden Fall, die Perfekte Welle, beschäftigt und ich fand es krass, weil ich erst so durch die Recherche rausgefunden habe, wie essentiell eigentlich dieser Song und diese Band und ihr erstes Album für die deutsche Popszene waren, also wie stark die das geprägt haben. Ich war damals noch viel zu jung, um das zu kapieren auf jeden Fall und heute dann nochmal drauf zu blicken, hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann war es noch ein sehr, ja, ein sogenannter Full-Circle-Popfilter-Moment, kann man vielleicht sagen, weil ich dann noch mit Marie auf dem Konzert in Leipzig war. Und ich glaube, da haben wir uns beide noch mal sehr, sehr jung gefühlt.
Ja, das war auf alle Fälle richtig, richtig schön. Und diese Story von Laura wollte ich euch nicht vorenthalten. Danke dir, Laura. Also ihr seht, wir hatten alle richtig viel Spaß daran, den Popfilter zu machen. Und so ging es übrigens auch unseren Audio-Producern, die dafür gesorgt haben, dass das hier so gut klingt. Benjamin Zerdani, Stanley Baldauf, Noah Schulz, Florian Drexler und Tim Schmutzler. Auch an euch ein dickes, fettes Dankeschön. Und natürlich auch danke an euch, die ihr das hier gerade noch hört. Ich verabschiede mich jetzt, wenn auch sehr, sehr ungern. Mein Name ist Marianta und ich wünsche euch und uns auch in Zukunft ganz viel Spaß beim Musikhören. Tschüss!
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.